ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann reiten wir mal los.
Ja.
Reiten wir mal los. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Erzählperspektiven für Fortgeschrittene. Das klingt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, weil wir haben uns überlegt, dass wir uns unsere Erzählperspektiven-Grundlagenfolge, die wir vor unfassbar langer Zeit irgendwann mal gemacht haben,
nochmal
zur Brust nehmen quasi, um zu gucken, ob wir da in den letzten 3, 4, 12 Jahren, wie auch immer, seit wann wir diese Erkenntnisse irgendwie formuliert haben, tatsächlich irgendwas dazugelernt haben. Also die Fortgeschrittenen in dem Sinne sind gar nicht die Zuschauerschaft, sondern mehr oder weniger wir. Weil wir sind fortgeschritten, hoffentlich, in unserer Perspektive und unserem Erleben und unserem Wissensstand und Erfahrungsschatz und wollten das jetzt mal kurz irgendwie teilen.
Genau.
So. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ich habe das Gefühl, es war jetzt vor allen Dingen sehr viel Wortsalat, aber...
Ach, das ist doch okay.
Was soll ich machen? Es ist sehr warm. Man muss es mir verzeihen, es ist sehr warm und mein Hirn ist nicht so ganz auf der Höhe. Aber heute habe ich ja auch den Vorteil, dass du schon ganz viel heroische Vorarbeit geleistet hast und dir die alte Folge nochmal angehört hast und rausgeschrieben hast, was wir in dieser alten Folge gesagt haben. Ich bin
so
quasi
das.
Völlig ehrfürchtig vor diesem, vor diesem Einsatz.
Tja, so ist das. Wollen wir dann?
Das heißt, du könntest jetzt quasi die Moderation übernehmen und uns einfach so ein Weisheitsbröckchen nach dem anderen vor die Füße
einmal
werfen
durchführen.
Und dann sagen wir was dazu.
Ja, also so meine Überlegung war, dass wir halt die Folge nochmal so ganz grob durchgehen und gucken, ob uns irgendwie dazu noch Dinge einfallen, die wir in der letzten Folge nicht gesagt haben, weil wir halt was Neues gelernt haben. Und wer dann gerne so wirklich super Details dazu hätte. Und ich meine auch unsere Wahrnehmung, weil es ging ja auch sehr viel darum, wie wir so als Leserinnen bestimmte Erzählperspektiven wahrnehmen, ob wir da irgendwelche Aha-Erlebnisse hatten und wer dann die detaillierten Grundlagen gerne nochmal hätte, kann sich einfach die Folge 7, müsste das sein, ist auch in den Shownotes verlinkt dann, aber diese Folge noch mal
Folge 7, oh Gott, in grauer Vorzeit.
In total grauer Vorzeit. Die war,
alter Falter.
Eindeutig schwarz-weiß war da noch alles.
Oh wei.
Genau.
Ja gut, dann lohnt es sich ja auch. Dann haben wir ja ein paar Jahre gut zu machen jetzt. Dann lass doch mal hören. Womit haben wir denn damals angefangen?
Wir haben seinerzeit angefangen mit dem Ich-Erzähler.
Ist ja gerade mein Thema.
Genau.
Voll drin, ja.
So ist das, ja. Und seinen verschiedenen Varianten, nämlich das, also der Ich-Erzähler, ne, ist, dass quasi sozusagen im Allgemeinen die Person, die die Geschichte erlebt hat, sie auch erzählt, beziehungsweise halt ein Charakter in der Ich-Form über sich selbst spricht. Und das kann halt der tatsächliche Protagonist, der Held der Geschichte sein. Es könnte ein wichtiger Charakter sein, aber nicht der Held. Da ist das Go-To-Beispiel immer Sherlock Holmes, das ja von Dr. Watson als Ich-Erzähler berichtet wird. Und dann gibt es noch die Variante, wo du den Ich-Erzähler nur als Frame hast. Da ist sozusagen die Geschichte in der Geschichte und der Ich-Erzähler erzählt dir, wie ihm jemand anderes eine Geschichte erzählt hat.
Also Dracula quasi.
Nein, Dracula hat kein Framing-Device.
Ach so, nee, Framing-Device jetzt nicht. Ich dachte jetzt halt, weil halt in Dracula ja auch immer mal wieder andere Leute jemandem erzählen, dass sie das Tagebuch von jemandem gelesen haben oder ne, dass sie einen Brief lesen, wo jemand ihnen erzählt, was er für ein Gespräch mit jemand anderem geführt hat. Also so diese Art von Verschachtelung.
Also das Beispiel, was du dazu gebrachtest, war The Historian, weil es da...
Ja gut, das ist das, ja Dracula-Fanfiction quasi.
Ah, deshalb bist du drauf gekommen, ne? Weil der Original Dracula, da hast du ja das eine Buch, mein Lieblingsbuch, und es sind multiple, ich erzähle. Aber ja, das ist halt das.
Ja, also es entscheidet, es unter, also The Historian unterscheidet sich von Dracula schon in dem Sinne, dass es, also eine Dracula, wie wir ja schon öfters erwähnt haben, ist halt mehr so ein Scrapbook.
Genau.
Das ist halt so der ne, die Sammlung, die Mina halt anfertigt, wobei das halt auch ein bisschen so ein Framing-Device ist, dass wir halt lesen, was Mina zusammengestellt hat an persönlichen Berichten von anderen Leuten. Aber auch da kommt es ja schon mal vor, dass halt in einem Brief, den, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, Lucy an Mina schreibt, sie erzählt, wie sie sich mit ihren Verehrern unterhalten hat.
Ja,
und das ist halt quasi das, was in Historian auf die Spitze getrieben wird. Ja. Weil du da halt hast, ich suche meinen Vater und finde sein Tagebuch, in dem er erzählt, wie er den Archivar traf, der ihm einen Brief vorlas von jemandem, der mit Dracula gesprochen hat. Es ist so, what?
Genau.
Wie, ja. wie viele Ebenen entfernt von der eigentlichen Perspektive bin ich jetzt schon? Aber das sind auch alles Ich-Erzähler, also von genau. Daher.
Ja, also das mein Go-To-Beispiel für dieses Device ist immer Paulo Coelhos Veronika beschließt zu sterben, weil du halt die Geschichte fängt an und der Erzähler sagt dir so, ja, und diese Geschichte wurde mir erzählt von ich weiß nicht mal wem, und er erzählt sie irgendjemand anderem in einem Café und beziehungsweise, ja, keine Ahnung, und man fragt sich so, warum? Aber bei Veronika beschließt zu sterben, frage ich mich vom ersten bis zum letzten Satz, warum? Von daher ist das jetzt nicht so was Besonderes. Ein Pro, beziehungsweise die Pros des Ich-Erzählers hatten wir mal festgehalten, dass es möglicherweise eine engere Bindung an die Leserschaft gibt. Wobei ich war skeptisch, aber so könnte sein. Und es ist einfacher, der Leserschaft plausibel Wissen vorzuenthalten, weil...
Das ist auf jeden Fall sehr einfach, ja. Ich meine, genau. Das hat dann halt den umgekehrten Nachteil, dass man sich irgendwie teilweise ausdenken muss, wie denn jetzt der Charakter wichtige Dinge herausfindet.
Genau.
Weil man nicht einfach die Perspektive wechseln und dem Leser das irgendwie anders zeigen kann.
Genau, ja, das zählt. Das, also Infomanagement ist auf jeden Fall, es ist leichter, Wissen vorzuenthalten, ob das die ganzen Cons in Sachen Infomanagement wieder aufwiegt, ist halt die Frage, weil ne, Dinge, die, wenn es Dinge gibt, die die Leserschaft wissen soll, der Charakter aber nicht, wird das echt schwierig. Und im Worldbuilding, es ist dahingehend einfach, dass sich an sich kann sich der Charakter halt auch hinsetzen und der Leserschaft erzählen, wie das ist. Und je nachdem, wie der Charakter und seine Erzählhaltung und seine Rolle in der Welt so aufgebaut ist, finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Also in dem Beispiel, das ich gebracht hatte von Takeshi Kovacs, leider geschrieben von einem TERF, leider, aber trotzdem gut geschrieben. Der erzählt halt immer schon mal irgendwie so, wie gewisse Dinge funktionieren und wie historische Zusammenhänge so sind. Und es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie weit man irgendwie den eigenen, die Suspension of Disbelief, also wie weit man, weil, ne, ist die Frage, okay, der Ich-Erzähler, auch wenn du kein Framing-Device hast, fragst du dir, warum erzählt mir dieser Charakter mir persönlich jetzt seine Geschichte, was soll das? Ich habe den noch nie gesehen, kommt er auf einmal an, erzählt mir mal seine tiefsten Geheimnisse.
Ja, aber ich finde das, also, ne, wie gesagt, es ist halt so ein einerseits, andererseits, ne? Man muss halt durch ein paar Reifen springen, um halt rauszufinden, wie man jetzt irgendwie den Charakter gewisse Infomanagement-Dinge halt irgendwie einfach rausfinden lässt, die man einfach nicht anders zeigen kann. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt quasi so in den letzten Wochen und Monaten so alle meine Lieblingsbücher, die ja alle Ich-Erzähler sind, lustigerweise, nochmal gelesen, halt auch mit diesem, ne, mit dem Fokus darauf, dass was mir daran gefällt, zu reproduzieren, weil ich ja momentan selber ein Ich-Erzähler crafte, quasi.
Ja.
Und Ich persönlich habe dabei festgestellt, so diese Asides, diese Dinge, ne, wo man einfach mal so eine Seite lang einfach über irgendwelche historischen Skandälchen spricht oder irgendwie über, keine Ahnung, bei Sci-Fi ist es dann halt meistens über irgendwelche chemischen Gleichungen oder wie halt dieses, jenes, welches Ding erfunden worden ist. Irgendwie stört mich das im Ich-Erzähler weniger, weil da halt jemand sitzt, der, also das fühlt sich halt mehr wie so jemand an, der mir halt eine halbe Stunde was erzählt von etwas, das ihn begeistert, das ihn interessiert. Und das ist im echten Leben auch so, wenn du mir tatsächlich im echten Leben eine halbe Stunde eine Bulette ans Ohr laberst. Gesetzt den Fall, ich mag dich, da kommen wir halt wieder so mit dem, ne, wenn du den Ich-Erzähler nicht magst, dann bist du gearscht.
Ja.
Aber ne, gesetzt den Fall, ich mag dich, dann kannst du mir eine halbe Stunde eine Bulette ans Ohr erzählen über ein Thema, das dich begeistert oder ne, so ein bisschen Klatsch und Tratsch oder irgendeine total interessante Sache, die du irgendwann mal gelernt hast, blub, ohne dass mich das stört.
Ja.
Und so ähnlich ist, also man sollte trotzdem vorsichtig sein und Infomanagement ist trotzdem immer wichtig, aber ich habe festgestellt, dass so größere infodumpige Dinge in so einer Ich-Erzähler-Perspektive so ein bisschen aufgelockert werden dadurch, dass du halt so diese persönliche Note da drin hast.
Ja, vor
dass
allem
es nicht einfach nur ist, der Autor wirft dir dieses Wissen an den Kopf, damit du das hast, sondern der Charakter erzählt dir halt eine lustige Geschichte und würzt das so ein bisschen mit seiner eigenen Meinung und mit seiner eigenen Weltsicht und
genau,
ne, was er daran halt irgendwie spannend findet und was er daran lustig findet. Und es macht es irgendwie weniger schlimm.
Ja, es ist halt, weil du halt einfach auch die voicey sein kannst. Ich denke mal, obwohl, ich meine, so super Infodumps in Geschichten, die personal erzählt sind, haben ja auch immer so ein bisschen was Autoriales an sich. Weil da halt die körperlose Erzählstimme, die irgendwie alles sieht und alles weiß, dir halt noch Seiten Nebeninformationen gibt. Und dieses, wenn es ein Ich-Erzähler macht, natürlich, der Ich-Erzähler ist immer auch super auktorial, weil dir das halt ein Auktor ist. Also bedeutet das einfach nur Autor. Frag mich nicht, warum die Römer da noch so ein K reingemacht haben.
Wieder aufstanden.
Ja, aber jedenfalls, wo wollte ich jetzt drauf raus? Ja, es ist, du kannst es einfach voicier machen, du kannst es apropos, du kannst viele Infos über den Charakter selber da reintun. Und ja, es ist halt einfach dann mehr ein Teil der Geschichte als irgendwie sowas, das so ein bisschen draufgepfropft ist oder so. Und was auch, ne, einer der Kontrapunkte für Ich-Erzähler ist halt, dass man immer in diesem einen Kopf drin steckt und eine neutrale Beschreibung der Dinge nicht möglich ist. Und was für mich ein Problem wäre, weil wenn ich starke Gefühle beschreibe, ist so meine instinktive Methode, da so ein bisschen lyrischer zu werden, so quasi, und sehr, sehr körperlich zu beschreiben. Und das ist in einem Ich-Erzähler, würde das, glaube ich, super kitschig rüberkommen. Das heißt, man ist da auch so stilistisch. Ich meine, ne, gibt mit Sicherheit Leute, denen das gefällt. Mir persönlich, ich müsste da halt dann überlegen, wie ich meinen Stil daran tatsächlich anpassen würde. Aber wenn du halt tatsächlich eine wirklich gute Person dir ausgesucht hast, um in deren Kopf festzustecken, ist das halt super. Erzähl doch mal, was sind so deine Überlegungen? Wie gestaltest du jetzt Blanche, damit sie ein Charakter ist, dem man gerne irgendwie über 5 Bücher hinweg zuhören möchte?
Naja, so, es ist halt prinzipiell so eine Sache, ne? Also ich glaube, dass halt Monoperspektiven und vor allen Dingen Ich-Erzähler gerade in Literatur für jüngere Lesende halt sehr prävalent und sehr, sehr, sehr beliebt sind. Halt genauso wie in so historischen Romance-Geschichten oder so, weil man halt gerne so ein bisschen mit diesem Erleben spielen will, halt so eine andere Zeit oder so eine andere Situation halt direkt durch die Augen des Protagonisten zu betrachten. Wobei wir ja gerade festgestellt haben, dass es nicht immer der Held sein muss. Also, ne, wie gesagt, diese schwule Teenager-Romance-Achilles-Patroklos-Geschichte ist ja auch aus der Sicht von Patroklos erzählt und ist tatsächlich trotz gerade deswegen halt sehr erhellend, weil wir halt nicht aus der Perspektive des großen Helden, der halt nach Ruhm strebt und so bla erzählen, sondern halt aus der Perspektive des Sidekicks quasi, der sich die ganze Zeit fragt, ja, aber lohnt es sich dafür, so früh zu sterben? Ist das wirklich irgendwie so eine geile Sache? Können wir das nicht einfach lassen? Was natürlich dir auch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, so eine gewisse Skepsis an die Handlung oder an das Geschehen heranzutragen, die Leserschaft eventuell auch haben könnte. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt bei Blanche durchaus auch öfters mal versuche. Blanche ist halt so ein Charakter, der halt absichtlich sehr viel von meinen antimonarchischen, antiklerikalen, antihierarchischen Kernen in sich trägt und sich halt gerne mal über Autoritäten und so seltsame, ungerechte Machtstrukturen halt irgendwie lustig macht, in einer Zeit, wo das allerdings tatsächlich einfach noch unumgänglich ist, dass es halt so ist. Und das gibt halt an sich natürlich schon so ein gewisses Reibungspotenzial für den Charakter, aber ich erhoffe mir davon halt auch, dass der Charakter halt für eine vielleicht etwas modernere Leserschaft, ohne jetzt halt irgendwie sowas zu machen, wie sie ist halt irgendwie, keine Ahnung, ihrer Zeit voraus oder so, das finde ich halt in historischen Romanen immer so ein bisschen lame. Aber einfach zu sagen, so, ja, okay, aber nur weil du das System mitmachst, weil du keine andere Wahl hast, ne, musst du das noch lange nicht gut finden, hinter deiner Stirn. Und einfach so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen darauf zu hoffen, dass halt Leute, die halt ähnlich gestrickt sind, vielleicht auch ihren Spaß daran haben. Halt eine Figur zu erleben, die halt die Machtspielchen ihrer Zeit halt durchaus mitspielt und auch durchaus gut darin ist, aber sich halt in ihrem Kopf ständig darüber lustig macht, wie albern das ist oder wie dämlich diese Leute sind oder ne, wie lächerlich teilweise halt auch solche Dinge wie Etikette sind oder so. Das wird halt nichts für Leute sein, die mit so, ne, die halt irgendwie denken, die ist ja die ganze Zeit nur auf Krawall gebürstet. Aber das ist halt die Sache mit dem Ich-Erzähler. Du kannst halt keinen Ich-Erzähler schreiben, der jedem gefällt, bin ich von überzeugt.
Du kannst
nie irgendwas schreiben, was jedem gefällt. Ja, ich weiß. Aber beim Ich-Erzähler ist das, ne, es ist halt so ein einerseits, andererseits. So ein Ich-Erzähler, wenn du den magst, dann kann der dir quasi sehr viel irgendwie erzählen und sehr viel tun und sehr viel machen und sehr viel bla, was du ihm alles verzeihst, weil das ist ein Mensch, den du magst. Ne? Wenn du den nicht magst, dann wirst du das Buch wahrscheinlich sehr schnell wieder weglegen, weil ein Ich-Erzähler, den ich nicht mochte, kann ich meistens nicht wirklich gut ertragen. Also bei Personalen oder Auktorialen, wenn das alles so ein bisschen weiter weg ist von den einzelnen Charakteren und da sind ein paar dabei, die ich nicht ausstehen kann, aber die Story an sich ist gut und der Plot ist halt irgendwie interessant, dann lese ich so ein Buch doch auch weiter, wird dann wahrscheinlich nicht irgendwie mein Lieblingsbuch oder so, aber muss ja auch nicht. Aber da kann ich dann meistens nur sagen, ja, okay, diese, jene und welche Charaktere oder die Umsetzung, wie auch immer, die gefallen mir einfach nicht. Aber das ignoriere ich jetzt und konzentriere mich halt einfach nur auf die Sachen, die ich irgendwie mag. Beim Ich-Erzähler finde ich das sehr schwierig, weil, wie gesagt, du bist halt zu 100% der Zeit in diesem Kopf festgesteckt. Weswegen ist halt auch für mich so aus der schreibenden Perspektive heraus immer so ist, dass meine Ich-Erzähler am meisten mit mir gemeinsam haben. Nicht einfach nur, weil ich faul bin. Ich muss die ganze Zeit in deren Kopf stecken. Das heißt, ich muss mir nicht unbedingt den Mühlstein um den Hals hängen, jemanden zu entwerfen, der halt irgendwie meinen Wertvorstellungen und meiner Welt sich diametral entgegengesetzt ist, weil das fände ich auf Dauer ziemlich anstrengend.
Also du hast gesagt, dass du das Blanche eher kritisch auf diese Welt guckt, durch die sie sich bewegt. Wie ist denn, ja, und du sagst, dass du Charaktere, die ich erzähle, die dir selber diametral entgegengesetzt sind, nicht so geil findest? Aber
also prinzipiell können sie interessant sein, aber ich glaube, ich fände sie schwierig zu schreiben.
Ja.
Weil du bist ja auch als Autorin zu 100% der Zeit dann in diesem Kopf.
Ja.
Steckst da halt so fest. Also bei meinen Multi-POV-Büchern gibt's immer so den einen oder anderen Charakter, wo ich denke, na, das fällt mir schwerer, als den anderen Charakter zu schreiben. Weißt du, ich weiß nicht. Ich schließe jetzt mal hart von mir auf andere. Ne, wenn du halt mehrere, also wenn du eine Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählst, es gibt immer die flutschen dir einfach so, ne, die Perspektive ist dir geläufig, du weißt, wie dieser Charakter ist, was er will, was er weiß, was er kann, was er nicht kann, bla. Und dann gibt es immer so die brauchen so ein paar Anläufe für Szenen und am Ende ist das dann immer noch so, dass du dir denkst, ja, okay, es funktioniert jetzt. Aber es wird nie so einfach sein, als diesen anderen Charakter zu schreiben. Und diesen Luxus in Anführungsstrichen, aber auch dieses Problem, hast du halt im Ich-Erzähler nicht. Also wenn man das durchhalten will, bin ich der Meinung, sollte man sich einen Charakter entwerfen, dessen Perspektive einem sehr viel Spaß macht und der einem tatsächlich irgendwie liegt. Weil in dem Moment, wo das anstrengend ist, aus Sicht dieses Charakters zu schreiben, glaube ich, ist das unfassbar schwierig, das für einen ganzen Roman durchzuhalten. Das geht vielleicht eine Kurzgeschichte oder so. Also Faust zum Beispiel aus Ich-Erzähler-Perspektive hätte ich nicht länger als eine Kurzgeschichte machen können. Habe ich ja dann nachher auch umgeschrieben und in personalen Erzähler geändert, weil ich auch verschiedene Ich-Erzähler doof fand dann am Ende. Aber auch diese Perspektive einzunehmen, in diesem Kopf zu stecken, tatsächlich zu 100% oder 50% der Zeit, hätte mich einfach wahnsinnig gemacht.
Ich verstehe. Ja, die Multi... Ich weiß nicht, wolltest du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie du Ich Erzähler schreibst, weil sonst würde ich zum nächsten Punkt der Tagesordnung.
Also, ich bin jetzt wahrscheinlich, Sie müssen wahrscheinlich in 5 Jahren diese Folge auch nochmal machen, weil so der richtige Pro bin ich jetzt natürlich nach ein paar Monaten, glaube ich, nicht. Aber
nee,
ich finde es halt einfacher, also ne, gerade wo du halt so beim körperlichen Erleben und sowas warst, ich finde es halt einfacher, aus Ich-Erzähler-Sicht sowas zu sagen wie: Ich bin total wütend. Was man ja eigentlich, ja, ne, man soll nicht und so ist ja sowieso immer, aber wo man ja eigentlich sagt, wenn du einen personalen Erzähler schreibst, dann achte darauf, dass du zeigst, dass der Charakter wütend ist, anstatt dass du immer sagst, XY ist wütend. Aber ich finde, wenn du das aus Ich-Erzähler-Perspektive machst, dann kannst du damit so ein bisschen mehr spielen, weil du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du wütend bist. Du kannst das einfach mal sagen. Natürlich solltest du trotzdem auch so ein bisschen Körperlichkeit da reinbringen und ne, das halt nicht jetzt irgendwie nur so als Abkürzung halt irgendwie immer nehmen. Aber ne, wie gesagt, auch solche Sachen, wenn mir ein anderer Mensch sagt, du, da war ich total wütend, dann brauche ich nicht, dass er mir das in 95.000 blumigen Beschreibungen halt irgendwie auserzählt, weil ich mir denke, ja, der wird schon wissen, wovon er redet.
Okay.
Das war mir jetzt nur so dazu eingefallen. Ich müsste tatsächlich nochmal darauf achten, ob ich das tatsächlich auch mache. Ne? Also do as I say, not as I do, so ungefähr. Aber ich bin fast davon überzeugt, dass halt solche... Ja, dass ich halt weniger auch tatsächlich solche Formulierungsschwierigkeiten habe, wenn es um Emotionalität geht, weil ich halt denke, so, ja gut, aber ne, wenn der Charakter halt sagt, ja, aber du sagst ja nicht, XY ist wütend. Wenn du sagst, Peter ist wütend, dann klingt das halt irgendwie viel dämlicher, finde ich persönlich, als wenn du sagst, ich bin wütend. Weil, ne, da halt ein eigenes Erleben irgendwie vorausgesetzt wird. Und ich muss mich weniger erklären, wenn ich sage, ich bin wütend. Dann ist das halt so, ich weiß nicht, macht das irgendeinen Sinn, was ich gerade erzähle? Ich versuche irgendwie was zu vermitteln, was mir, glaube ich, selber noch nicht ganz klar ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich rede im Kreis.
Ja, nee, also ich denke mal so, weil ich bisher ja, ich erzähle immer nur in Kurzgeschichten geschrieben habe. Und wie du auch gesagt hast, dass das dann so ein bisschen nochmal so ein bisschen anders ist, als wenn man das für so einen ganzen Roman durchzieht. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass es auch nochmal, ist halt die Frage, wie stark ist man an einen Ich-Erzähler gebunden versus einen personalen Erzähler gebunden. Weil wenn du die ganzen Ereignisse, die dazu führt, dass ein Charakter wütend wird, aus einer näheren, verbundeneren Perspektive zeigst, dann brauchst du weniger Worte, um diese Empfindung der Leserschaft irgendwie verfügbar zu machen. Weil wenn ich Gefühle beschreibe, mir geht es darum, dass die Leserschaft halt wirklich mitfühlen kann. Das so liest und das im eigenen Körper so ein Stück weit wiederfindet. Und wenn du wirklich in der Perspektive, in der Ich-Perspektive drin bist und wirklich sehr stark, sehr nah sozusagen an diesem ich-erzählenden Charakter fliegst, dann kann ich mir vorstellen, dass es weniger braucht, um diese körperliche Reaktion auch irgendwie hervorzurufen.
Ja, ich glaube, das wollte ich sagen. Vielen Dank. Also, ich will nicht sagen, es ist einfacher, weil man muss natürlich trotzdem noch abwägen, wann man einfach deklarative Statements irgendwie in die Welt haut und wann man tatsächlich trotzdem irgendwie das versucht, in so einer Körperlichkeit zu verhaften. Aber so die andere Seite von dem, was du gesagt hast, dass es halt schwieriger sein könnte, in der Ich-Erzähler-Perspektive halt so lyrische Umschreibungen halt zu verwenden. Mhm. Auf der anderen Seite wird es halt einfacher dadurch, dass die Leserschaft schon so ein bisschen mehr geprimed ist, überhaupt mit diesem Charakter mitzufühlen, weil sie das die ganze Zeit tun und ununterbrochen quasi tun und genau. dass das halt vielleicht ein bisschen einfacher ist, deswegen sowas auch aufzubauen und man vielleicht gar nicht so viel lyrische Umschreibung dafür braucht. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte.
Sehr schön.
So
war das.
Zu jedem Kontra gibt es ein Pro und umgekehrt.
Genau. War das. Sollen wir dann zum nächsten?
Ja, bitte, weil ansonsten wird das Punkt. Nur noch schlimmer.
Naja, der nächste Punkt ist, dass multiple Ich-Erzähler so ein bisschen ein Problem sind. Also, es ist mir häufiger untergekommen. So in letzter Zeit und dass es auch irgendwie so Romance-Geschichten gibt, wo du halt irgendwie das eine Kapitel ist aus der Perspektive des einen Love Interest und das andere aus der Perspektive des anderen Love Interest, weil ne, du kannst ja nicht sagen, einer ist der Protagonist, der andere, sondern sie sind einanders Love Interests. Und für mich, ich meine, ja, Dracula ist multiple Ich-Erzähler und es ist mein Lieblingsbuch. Und Phantom von Susan Kay ist auch multiple Ich-Erzähler und ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Es bleibt halt trotzdem das Problem bestehen, dass man im Grunde x an Nummer von Charakteren hat, die sozusagen alle Bob heißen. Also so fühlt es sich für mich an, wenn ich multiple Ich-Erzähler habe. Und dadurch, dass du halt wirklich auch Ich schreibst, ist es, glaube ich, als Autorin die Distanz zu halten und nicht irgendwie eigene, zu viel von den eigenen, ja, die Art und Weise, sich auszudrücken. Das fällt mir jetzt beim Überarbeiten immer wieder auf, dass Und wenn ich dann, ne, ich rede mit Leuten, dann höre ich dir zu und stelle fest, dass sich irgendwie für unterschiedliche Leute unterschiedliche Arten, Sachen zu formulieren, natürlicher anfühlen. Und ich kann natürlich nicht aus meiner Haut raus. Aber wenn ich dann zwei Ich-Erzähler habe oder drei oder vier, ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, da drin zu bleiben, aber als wenn dir immer wieder durch das er sagt, sie guckt, tut, noch mal diese Personale, diese Distanz da ist, die dich dran erinnert, an dem Stil, an dem Sprachstil des Charakters und der Art und Weise des Charakters festzuhalten. Und das ist halt, wenn du, ne, wenn du dann einen einzigen Charakter hast, mit dem du das komplett durch das Buch hinweg durchziehen kannst, ist das nochmal was anderes, als wenn du immer wieder wechseln musst. Na, weil so hast du halt die Gelegenheit, dich Kapitel für Kapitel für Kapitel für Kapitel in diese Perspektive wirklich reinzuarbeiten und da sozusagen festzusaugen und dann steckst du da. Während wenn du immer wieder wechselst, bist wieder rausgerissen, musst dich in die neue reinarbeiten, wirst wieder rausgerissen, in die neue reinarbeiten und so. Also, ja, ich habe bisher nur wenige Bücher gelesen, bei denen das funktioniert. Und bei Dracula funktioniert es halt dadurch, dass du halt auch noch mal die unterschiedlichen Medien hast. Also du hast Briefe, dann hast du Dr. Seward's Aufzeichnungen und Selbstgespräche sozusagen. Und du hast Zeitungsartikel, du hast Schiffsloks und so. Und bei Susan Kay ist es so, dass halt große zeitliche Abstände dazwischen liegen und auch wirklich ganze Lebensabschnitte aus einer anderen Perspektive erzählt werden. Also Eriks frühe Kindheit wird aus der Perspektive seiner Mutter erzählt. Dann wird seine erste Reise aus seiner Perspektive. Dann ist er in Italien, da wird es aus der Perspektive seines Lehrers berichtet und dann danach aus der Perspektive von Nadir Khan, der halt so sein Kontaktmann am persischen Hof ist. Und dann erst im letzten Teil hast du sozusagen, dass du Christine Daes Tagebuch und Eriks, keine Ahnung, wie auch immer, wann und warum er das irgendwie erzählt, hast du so im Wechsel. Und es ist aber dadurch, dass Christine als Charakter und Erik als Charakter sind von ihrer Persönlichkeit derart unterschiedlich, dass das auch wieder dann funktioniert an dieser Stelle und sind durch ihre Beziehung. Die Beziehung ist aus Eriks Sicht was vollkommen anderes als aus Christines Sicht. Und das führt halt nochmal dazu, dass dann sehr starker Unterschied ist. Während du, wenn du irgendwie zwei Teenager hast, die zur selben Schule gehen und irgendwie ineinander verknallt sind, ist nochmal, du hast den gleichen Lebenshintergrund, aber einen vergleichbaren Hintergrund da einfach an der Stelle. Und da, ja.
Ich denke, dass da auch bei so Tagebüchern und auch so Briefromanen und so, ich musste jetzt gerade kurz an Gefährliche Liebschaften denken, was ja auch irgendwie ein Briefroman ist, finde ich es einfacher, die einzelnen Perspektiven auseinanderzuhalten, weil das einfach durch die Form vorgegeben ja schon so ist, dass du nicht im Kopf des Charakters bist, sondern dass du ein Selbstzeugnis des Charakters liest, was sich ja dann schon mal irgendwie so ein bisschen anders darstellt.
Ja, das ist auch.
Also ein Tagebucheintrag liest sich ja nicht so, wie du normalerweise hinter deiner Stirn denkst.
Ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Ja.
Von daher wird das halt da schon für mich einfacher, dass es in ein anderes Medium verpackt ist und schon irgendwie an jemanden adressiert ist, an jemand anderen. Also ob es jetzt ein Brief ist oder ein Tagebuch, meistens wird es ja so formuliert, als wäre es schon an jemanden adressiert, dem man das erzählt. Und wenn man das dann interpunktiert mit einer anderen Ich-Erzähler-Perspektive, also mit, sagen wir jetzt mal, einer klassischeren Ich-Erzähler-Perspektive, die halt einfach nur so vor sich hin erzählt, was sie gerade so macht, dann ist das für mich ein größerer Unterschied, als wenn ich halt zwei gleichberechtigte Ich-Erzähler habe, die mir halt quasi aus zwei unterschiedlichen Köpfen dieselbe Szene erzählen. Ich weiß, in Romance macht man das gern. Ich persönlich finde das immer so ein bisschen tedious, muss ich sagen.
Also ist das dann tatsächlich so, dass die exakt selben Ereignisse einmal aus der Perspektive des einen und einmal aus der Perspektive des anderen Charakters erzählt wird?
Ja, ne, nicht zwangsläufig, aber es gibt halt, also es gibt durchaus Geschichten, die das machen. Jetzt nicht für jede Szene vielleicht, aber für so Schlüsselszenen, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch oft so, dass das Ding von Companion-Büchern, das gibt's ja auch noch. Du kannst halt ein Buch aus der Ich-Erzähler-Perspektive oder aus einer sehr nahen personalen Erzähler-Perspektive von Charakter A schreiben und dann da dieselbe Geschichte quasi nochmal aus der Ich-Erzähler oder sehr nahen Personalerzähler-Perspektive von Charakter B. Und das ist dann ein Companion-Buch. Ich persönlich finde, das lohnt sich nur dann, wenn diese Charaktere in der Geschichte selbst große Teile getrennt verbringen. Also von mir aus kannst du mir erzählen, was die Hobbits machen und was Gandalf tut in den 6 Monaten, die er nicht bei den Hobbits ist. Das wäre so ein Companion-Buch, was ich einsehen würde, wo man dann vielleicht nur das Framing-Device hat, okay, am Anfang beschreibst du kurz, wie sie noch zusammen sind und am Ende beschreibst du kurz, wie sie sich wieder treffen. Aber ansonsten sind das halt die beiden Bücher, die erzählen, wie diese komplett voneinander getrennten Handlungsstränge so verlaufen sind. Weil, aber das ist halt nicht immer das, was passiert. Manchmal ist es halt auch so, dass diese Charaktere in der ursprünglichen Geschichte halt den großen Teil der Zeit halt zusammen rumlaufen und dann, also wie gesagt, wer das gerne liest, es ist total super. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das total gut können, darzustellen, wie halt die Beziehungsprogression zum Beispiel von zwei Charakteren aus unterschiedlichen Perspektiven komplett anders aussehen kann. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich persönlich, ganz mein persönlicher Geschmack, ich langweile mich bei sowas schnell, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meistens ist mir der Unterschied in der Perspektive eben nicht groß genug. Sondern meistens läuft es halt so ein bisschen darauf hinaus, so, ach ja, er fand sie von Anfang an toll und sie fand ihn von Anfang an gar nicht toll. Und jetzt können wir ihr dabei zugucken, wie sie dann irgendwie doch rausfindet, dass er irgendwie toll ist. Aber das hat man aus seiner Perspektive auch schon gesehen, dass sie ihn am Anfang nicht so ganz toll fand. Und dass sie dann irgendwann sich dazu durchgerungen hat, sie so ihre erste Einschätzung zu überdenken. Dafür muss ich nicht in ihren Kopf gucken, um zu wissen, dass das passiert ist. Das kann ich mir auch selber denken. Aber wie gesagt, es gibt halt Leute, die lesen das gerne aus. Nur ich persönlich finde sowas halt meistens so ein bisschen langweilig.
Ja, ist ja okay. Ja. Der nächste Punkt, ich habe. Passt schon. Ich bin bis jetzt noch durch kein Buch durchgekommen, zu dem es ein Companion-Buch gab, weshalb ich dann auch nicht die Motivation hatte, mir das Companion-Buch durchzulesen und kann dazu absolut null sagen, außer dass ich halt ja mir mal überlegt hatte, das Prinzip der Schönheit bzw. das Kunstwerk damals noch so zu schreiben und nach 5 Minuten entschieden habe, das ist mir zu langweilig. Aber ja, wie du schon sagst, jeder Jack ist anders.
Ja.
Genau. Ja, dann zusammenfassend, der Ich-Erzähler ist dann gut, wenn man jemanden hat, der so wenig weiß wie die Leserschaft zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht so, dass du musst einen Ich-Erzähler schreiben, der so wenig weiß wie die Leserschaft, damit das funktioniert. Aber Ich-Erzähler bietet sich an und ist dann besonders einfach, wenn oder zeigt besonders die Vorteile des Ich-Erzählers, wenn der Ich-Erzähler so wenig weiß wie die Leserschaft, wenn der Ich-Erzähler eine sehr unterhaltsame, einzigartige Sicht der Dinge hat, besondere Einsichten in und einen besonderen Konflikt mit der Welt und wenn man viel kommentieren möchte und viel Hintergrund geben möchte und man eben einen Erzähler hat, der sehr viel mehr weiß als die Leserschaft, aber man keinen autorialen Erzähler haben möchte. Da leuchtet und strahlt der Ich-Erzähler besonders hell.
Ja, das würde ich auch weiterhin so unterschreiben. Also wie gesagt, in der Geschichte, die ich momentan schreibe, geht es ja tatsächlich so ein bisschen darum, so die verschiedenen Schichten einer Verschwörung und Intrige und halt irgendwie so aufzudecken. Und da ist so ein Ich-Erzähler halt einfach nett,
Aha.
weil, ne, wie gesagt, ich brauche mir keine großartige Motivation auszudenken für den Charakter, irgendwelche Sachen rauszufinden. Das ist mehr oder weniger ihr Job. Und jetzt geht sie halt, und so ist es mit Ermittlercharakteren ja auch, wenn man so will. Und dann kannst du halt wunderbar, ne, Infomanagement insofern betreiben, dass halt die Leserschaft halt immer genauso viel weiß, wie der Charakter, der das gerade irgendwie untersucht, halt irgendwie rausgefunden hat.
Genau. So ist das.
Und man braucht sich halt nicht irgendwie verbiegen, um das halt irgendwie spannend zu halten, sondern es ist halt irgendwie genauso spannend für für den geneigten Lesenden, wie es halt für den Protagonisten ist, der sich halt da durchwursteln muss. Das muss man dann halt gut craften. Aber man muss sich jetzt halt nicht noch zusätzlich damit rumschlagen, aus Versehen in irgendwelchen anderen Perspektiven schon zu viel zu verraten. Das passiert einfach nicht.
So ist das. Genau.
So.
Personaler Erzähler. Der
Ja.
personale Erzähler ist so der Erzähler, der so, er sagte, sie fragte, er drehte sich fünfmal im Kreis und hüpfte auf einem Bein. Erzähler und die Varianten, würde ich sagen, sind vor allem die enge versus weite Perspektive und dann habe ich noch dazu geschrieben, eine flache versus tiefe Perspektive. Und
Okay.
enge versus weite ist halt, wie stark bin ich auf quasi einen Charakter fokussiert? Weil ich kann eine ganze Geschichte quasi so schreiben, als wäre es ein Ich-Erzähler, nur dass halt in der dritten
Ach so,
Person von der Person, von Charakter gesprochen wird, weil halt dieser eine Charakter der einzige Charakter ist, in den man eine Einsicht hat, aus dessen Perspektive sozusagen erzählt wird. Aber es kann halt trotzdem personaler Erzähler bleiben. Und der weite personale Erzähler ist halt, wenn du einmal zwischen mehreren Charakteren springst, entweder von Kapitel zu Kapitel oder von Szene zu Szene. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, innerhalb einer Szene den Fokuscharakter sozusagen so ein bisschen zu wechseln. Und an der Stelle ist dann besonders auch dann die Unterscheidung flache versus tiefe Perspektive relevant, weil eine flache Perspektive ist so eine, wo man so eher aus der Distanz guckt und eher so den Charakter von außen beschreibt, was er tut, was er sagt und weniger darauf eingeht, was er fühlt und was er denkt. Und eine richtig tiefe Perspektive wäre dann eine, wo man mitbekommt, was zum Beispiel der Körper des Charakters macht. Kriegt er Herzklopfen, zittrige Hände, ist er irgendwie, fühlt er sich schwindelig? Also flache Perspektive wäre, dass man schreibt, fängt an zu schwanken, stützt sich mit der Hand an der Wand ab. Das wäre flache. Und eine tiefe Perspektive wäre, der Raum beginnt sich zu drehen und flackern Punkte vor den Augen und tastet irgendwie nach der kühlen Wand, so wo man tatsächlich quasi im Körper des Charakters drinsteckt, aber aus der dritten Person noch in der dritten Person es formuliert ist. Und es ist halt, wenn man eine eher flachere Perspektive hat, ist es halt weniger ruckelig, innerhalb einer Szene von einem Charakter zum anderen zu gehen. Und wenn man eine Szene sehr tief in einem Charakter anfängt, müsste man sich langsam die Zeit nehmen, eben aus dieser Tiefe rauszukrabbeln in eine flache Perspektive und dann aus dieser flachen Perspektive wieder in die tiefe Perspektive des anderen Charakters reinzukrabbeln, sozusagen. Das ginge. Und was halt einen super rausreißt, ist halt, wenn man sehr tief in einem Charakter drin ist und dann bumm, sofort in die Eingeweide des anderen Charakters reinspringt.
Ja, ich glaube, da haben wir ja auch schon relativ detailliert drüber gesprochen in unserer Multiperspektiven und so Folge. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Folge hieß, aber wir haben eine ganze Folge gemacht zu multiplen Perspektivcharakteren und wie man das macht und wie man das formuliert und wie man da einsteigt oder auch nicht. Von daher kannst du dir vielleicht auch noch mit in die Shownotes packen. Das ist auf wahrscheinlich auch ganz nützlich an der Stelle.
Genau. Ja, und das sind halt die Möglichkeiten und da finde ich halt, ich meine, du hast auch beim Ich-Erzähler hast du auch die Möglichkeit, flach oder tief zu erzählen. Also du kannst auch bei einem Ich-Erzähler durchaus distanziert erzählen und der Charakter berichtet halt über sich selber mit einer großen Distanz und lässt einen nicht so genau wissen, was er jetzt empfindet, wie das ist. Und da kann ja auch so ein unaufrichtiger Erzähler sein, weißt du, der sich selber belügt und mit sich selbst auch die Leserschaft belügt oder der selber genau weiß, was vorgeht, das aber der Leserschaft nicht mitteilt.
Ja, das kommt immer so ein bisschen auf das Framing an, was ich halt gewählt habe, in welcher Situation der Charakter das halt erzählt. Wenn das zum Beispiel mit sehr großer zeitlicher Distanz einhergeht oder wenn es halt irgendwie tatsächlich zur Situation gehört, dass man vielleicht nicht im Interesse des Charakters ist, so vollkommen ehrlich zu sein oder so, könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Was ich persönlich immer so ein bisschen, also nicht schwierig finde, aber was ich persönlich noch nicht so ganz ausprobiert habe, ist halt diese enge personale Perspektive, also wirklich quasi eine Geschichte aus einem Charakter hinterherzulaufen. Ich stelle mir das dann immer vor, wie beim Videospielen. Mhm. Du schwebst halt so hinter der Schulter von diesem einen Charakter und läufst dem halt so hinter. Also du bist nicht in der Ego-Shooter-Perspektive. Du bist nicht in diesem Charakter drin. Du schwebst halt so ein bisschen außerhalb und guckst halt zu, was der macht. Und das machst du nur mit diesem einen Charakter und das ganze Buch über. Weil ich mir immer gedacht habe, ich meine, vielleicht ändert sich das in Zukunft auch. Wie gesagt, wir können ja in 5 Jahren diese Folge nochmal machen. Aber ich habe mir bisher halt immer gedacht, das ist halt wahrscheinlich dann gut, wenn du tatsächlich so diesen Fokus haben willst für deine Geschichte und auch für deine Leserschaft auf diesen einen Charakter und was der erlebt und was der weiß und wen der trifft. Und ne, was der halt von der Welt sieht, ohne dass du halt, aber ne, wie gesagt, mit einem etwas neutraleren Ton, ohne dass du halt in diese Gedankenwelt-Ausgestaltung reingehen musst, die so ein, oder könntest, müsstest, die so ein Ich-Erzähler hat. Also quasi so wie ein Ich-Erzähler, aber neutral. Und das war für mich immer so eine Kombination, die einfach bisher mich nicht wirklich gereizt hat. Okay. Weil ich halt irgendwie gedacht habe, wenn ich eine neutralere Perspektive möchte, was ja in meinen Geschichten bisher oft eigentlich der Fall war, dann möchte ich aber auch mehrere haben, weil dann möchte ich die Vorteile nutzen können, diese neutralere Darstellung dazu zu nutzen, die Geschichte aus vielen verschiedenen Perspektiven zu erzählen, um viele verschiedene Details von Worldbuilding und Perspektiven und interessanten Dingen einfach mal so zu zeigen, die dieser eine Charakter gar nicht alle erleben kann.
Ja, es kommt halt drauf an. Also die nächsten Geschichten, die ich aus der dritten Person erzählen würde, sind, also ich meine jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Mia. Wobei, ne, wir haben immer über Mia geredet. Reden wir über meine Lovecraft-Fanfiction. Die werde ich sehr wahrscheinlich nur aus Perspektive eines einzigen Charakters schreiben, weil da nicht so viel interpersonale Beziehung passiert. Also ich schreibe ja weniger Worldbuilding-mäßig. und weniger irgendwie Komplotte, Verschwörungen, irgendwie verschiedene Parteien, die miteinander im Konflikt stehen, sondern mich interessieren mehr Beziehungen und Charaktere und Persönlichkeiten und so. Und in diesen Geschichten ist es halt für das Feeling, das ich so im Kopf habe dafür und auch für die einfach die Persönlichkeit dieser Charaktere ist besser, wenn man quasi an ihre Perspektive gebunden ist und gezwungen ist, Dinge nur so zu erfahren und nur so wahrzunehmen, wie halt dieser Charakter sie erfährt und wahrnimmt. Und eben, weil wenn du jetzt einen Charakter hast, der fest davon überzeugt ist, dass ihn niemand mögen kann und dass er immer Außenseiter ist und dass es alles schwierig und alles kompliziert, wenn du dann hingehst und zeigst die Innensicht von, sagen wir, der besten Freundin dieses Charakters und sieht so, das stimmt überhaupt nicht, dass sie total alleine ist, sondern da ist jemand, der sich um sie sorgt, der sie aufrichtig lieb hat, aufrichtig interessant findet, aufrichtig gerne Zeit mit ihr verbringt. Für mich relativiert das dann diese einsame Perspektive und im Prinzip der Schönheit möchte ich das. Da will ich das dringend, dass eben dass so ein Spannungsfeld aufgemacht wird zwischen wie nimmt Louis sich selber wahr, wie nimmt Louis Joanna wahr, wie nimmt Joanna sich selber wahr, wie nimmt Joanna Louis wahr, wie nehmen sie die Beziehung wahr und alles. Das ist da ein integraler Bestandteil. Und bei diesen beiden anderen Geschichten ist aber das Integrale und das, worum es mir in der Darstellung geht, eben die Einsamkeit und das abgeschottet sein vom Rest der Welt und nicht zu wissen, wem kann ich vertrauen, nicht zu wissen, wer mag mich nicht, die Leserschaft halt zu zwingen, damit drin zu sein. Und natürlich ist es so, dass dann eine Leserschaft, die irgendwie nicht depressiv und irgendwie dem Selbsthass verfallen ist und so, freundliche, liebevolle Gesten als das erkennen kann, was sie sind, auch wenn der Perspektivcharakter sie nicht so wirklich wahrnimmt als das und sie irgendwie auch wieder vergisst. Und die Leserschaft merkt sie sich aber. Aber es ist halt nochmal ein Unterschied, ob du wirklich quasi in den Kopf dieses einen Charakters gezwungen bist oder nicht. Und ich mache es deshalb nicht aus Ich-Perspektive, weil da kann man sich natürlich fragen, ja, aber warum nicht Ich-Perspektive? Warum nicht ich? Weil vor allem mir als Ich-Perspektive wäre nicht auszuhalten. Die Frau ist super depressiv, ja, einsam
Ich verstehe das total, wie gesagt. Ne, für manche Charaktere ist so ein neutralerer Erzählton einfach die beste Wahl.
Genau.
Das ist halt so.
Und das sind
Ich fand's halt nur faszinierend, dass ich persönlich halt irgendwie immer so zwischen den Extremen schwanke. So entweder ich will halt 50.000 Perspektivcharaktere haben, dann kann ich auch einen neutraleren Ton haben und das ist alles okay, weil dann habe ich ja so viele Köpfe, in die ich springen kann, dass ich immer irgendwas Interessantes zu erzählen finde. Oder ich brauche halt einen, aber der muss dann aber auch der Ich-Erzähler sein, damit ich meine 95.000 lustigen Anekdoten halt irgendwie so unterbringen kann. Vielleicht ist das so ein Quirk einfach, den ich irgendwie noch überwinden muss oder vielleicht auch einfach akzeptieren, keine Ahnung.
Naja, ich meine, du schreibst halt auch eher plotgetriebene Geschichten. Und plotgetriebene Geschichten haben es eher an sich, dass da Fraktionen bestehen mit widersprüchlichen Interessen, die versuchen, gegeneinander vorzugehen. Und das sind halt nicht einzelne Individuen, die das tun, sondern das sind Organisationen, das sind Staaten, das sind Hierarchien, die da aufeinanderprallen. Und da musst du einfach, wenn du tatsächliches Worldbuilding betreiben willst, bist du gezwungen, sehr viele Perspektiven zu haben, die eben die einzelnen Winkel dieser Welt ausleuchten. Während, wenn du halt quasi eine kleine Welt hast und es weniger darum geht, auch von der Welt viel zu zeigen. Weil ich meine, die Lovecraft-Fanfiction wird, ja, das ist Fantastik, das ist Fantasy. Da wird es ein Magiesystem geben, es wird komische Wesen geben und diese ganze Welt, die mein Perspektivcharakter nicht kennt. Aber letzten Endes geht es in meiner Geschichte, es geht nicht um die Welt, sondern es geht um den Charakter in dieser Welt. Und von daher ist es mir nicht so wichtig, wirklich alles von dieser Welt zu zeigen. Das mich interessiert, was in dem Charakter drin vorgeht. Und da ist halt, ja, das sind halt einfach unterschiedliche Erzählabsichten, das sind unterschiedliche Erzählinteressen. Und ich meine, vielleicht könntest du Elysion auch aus einer einzelnen Perspektive schreiben. Dann ist es halt schwierig, einen Charakter zu haben, der wirklich immer da ist, wo die Action ist. Weil sonst müsstest du halt die ganzen Sachen, die irgendwie anders passieren, so, hast du schon gehört, in Kanakat war der große Angriff und dann kam die Lawine runter und irgendwie all diese Dinge. Würdest du dann halt schon diese anderen Perspektiven reinbringen, aber eben als jemand, der es dem Charakter erzählt und nicht als jemand, der es direkt der Leserschaft zugänglich macht. Und so.
Was haben wir denn damals in der Folge beschlossen, sind so die Pro- und Kontra-Argumente für den personalen Erzähler? Weil Kontra fällen mir gerade gar nicht so viele ein.
Also Pros hatten wir, dass die Welt und die Perspektiven vielseitig darstellbar sind, dass man die Freiheit hat, immer zur interessantesten Stelle zu springen, was ich gerade gesagt habe, immer zu dem Charakter, bei dem gerade die Action steigt und eine neutrale Darstellung. Nachteil ist halt, dass das so ein Gefühl von Headhopping passieren kann. Das war der einzige Nachteil und dass du halt, das steht jetzt hier nicht drin, aber was du Informationsmanagement.
Ja.
Ist da nochmal auf eine andere Art relevant. Das, guck mal, das ist schon mal, ich meine, wir hatten jetzt schon viele Dinge, die in der vorherigen Iteration dieser Folge nicht drin war, aber ne, ja, Informationsmanagement.
Da hatten wir ja auch unsere Folge zu Informationsmanagement noch gar nicht gemacht. Von daher ist das ja auch logisch.
Da habe ich noch um Begriffe gerungen. Aber ja, Informationsmanagement ist da auf jeden Fall, also sofern man multiple Perspektiven hat. Wenn man einen sehr engen Fokus hat und nur einen Perspektivcharakter, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber es ist halt...
Ja, der enge Perspektivcharakter ist halt wie so ein etwas neutralerer Ich-Erzähler quasi. Ne? Das heißt, der profitiert halt von denselben Dingen, von denen der Ich-Erzähler, oder fast von denselben Dingen, von denen der Ich-Erzähler profitiert hat, aber auch ein paar derselben Probleme, die der Ich-Erzähler hat. Bei dem Headhopping würde ich halt sagen, aber da haben wir, glaube ich, in der Perspektivenfolge auch drüber gesprochen. Man muss halt so ein bisschen mehr darauf achten, die Leserschaft halt auch mitzunehmen. Mhm. Und das ist halt natürlich schwieriger, je mehr Erzählperspektiven man hat. Und ich weiß halt auch, dass manche Leute halt einfach zum Beispiel von Elysion schon überfordert sind. Mhm. Weil da halt fast von Szene zu Szene halt die Handlung, also zumindest die Perspektive halt springt. Und das sind halt auch immer die Bücher gewesen, wo ich immer noch Ewigkeiten halt Szenen halt irgendwie in der Reihenfolge rumsortiert habe, um zu gucken, dass zumindest halt irgendwie der Handlungsschauplatz nicht so wild hin und her springt oder ne, die Perspektiven vielleicht nicht ganz so hektisch irgendwie kurzfristig aneinander irgendwie abwechseln, weil das kann halt schon dann irgendwann für jemanden, der nicht in deinem Kopf wohnt und nicht halt irgendwie immer sofort weiß, wo wir jetzt sind, wer das jetzt erzählt, was der jetzt gerade wollte und was der eigentlich in der letzten Szene, die wir mit ihm gemacht haben, eigentlich gerade nochmal gemacht hat, kann das halt sehr anstrengend werden. Von daher würde ich das auch noch unter Headhopping fassen, auch wenn ja Headhopping an sich noch was anderes ist.
Ja, und ich stelle halt fest, das habe ich in der letzten Werkstattfolge auch schon erzählt, dass ich so hier und da und dort ein bisschen Headhopping doch drin hatte, was mir gar nicht aufgefallen ist, weil, wie du sagst, ich stecke in meinem Kopf drin, ich weiß genau, was als nächstes oder weiß ungefähr, was als nächstes passiert und was gemeint ist und war dann zum Teil ganz überrascht, dass irgendwie so in der Szene, die halt aus Joanas Perspektive anfängt, dass da auf einmal irgendwie so ein Absatz drin ist, in dem Dinge erzählt werden, die nur der Maler wissen kann. Was ich auch so denke, so, okay. Und da hatte ich dann immer so eine kleine innere Krise, so, ist das, was da drin steht, jetzt wirklich so wichtig? Und wenn ich es nicht irgendwie an irgendwelchen Äußerlichkeiten zeigen kann, dass halt die gleiche Information transportiert wird, nur halt für Joanna erkennbar. Ja, naja. Aber wir haben uns dann drauf geeinigt. Boah,
als ich den Rosenfriedhof überarbeitet habe letztes Jahr, habe ich so oft geflucht. Ich meine, das ist nach den ersten 50 Seiten ist das irgendwie besser geworden. Aha. Aber auf den ersten 50 Seiten habe ich ständig irgendeinen Charakter, der reinkommt, nimmt quasi die Kamera wieder mit raus. Und es ist halt immer dieses Headhopping. Und ich dachte, warum denn? Was der da jetzt macht, ist total irrelevant.
Aha.
Ja, naja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, wenn man halt Dinge sehr filmisch visualisiert, das weiß ich, dass ich das tue, das hat Vorteile, gerade so bei Action-Szenen oder so, wenn man die halt irgendwie, ne, wie so einen geschnittenen Film halt quasi irgendwie so visualisieren kann, das kann schon mal helfen, aber es hat halt auch unfassbare Nachteile, wenn man halt nicht darauf achtet, dass halt zu so einer Perspektive auch gehört, dass nicht jeder Depp gerade einfach die Kamera mitnehmen kann, wenn er irgendwo hingeht, weil das vielleicht in dem Moment einfach überhaupt niemanden interessiert.
Ja.
Da habe ich auch so ein paar graue Haare am Anfang gekriegt. Ich war dann so, Gott, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann schaffe ich das, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, nach den ersten 50 Seiten ist es danach irgendwie nicht mehr passiert. Also irgendwie war ich danach in der Überarbeitung entweder aufmerksamer oder hatte irgendwie damals in grauer Vorzeit schon, als ich das Ding geschrieben habe, irgendwie damals schon gemerkt, dass das nicht ganz so geil ist. Keine Ahnung.
Ja.
Das war sehr weird.
Naja. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass der personale Erzähler besonders gut ist, wenn komplexe Beziehungen im Vordergrund stehen, wenn Informationsmanagement sehr kritisch für den Plot ist, also wenn man die Freiheit haben muss, Dinge zu der Leserschaft mitzuteilen, die, wenn man es jetzt als ein einzelner Ich-Erzähler schreiben würde, man braucht die Möglichkeit, dass die Leserschaft mehr Dinge weiß als dieser eine Charakter, dann ist der personale Erzähler mit Motiven aus den Gründen, multiple Ich-Erzähler, bladibla. Ja. Ne, und dann, wenn man gerne eine Situation oder eine Welt möglichst einfach und schmerzfrei aus vielen verschiedenen Winkeln irgendwie beleuchten möchte und eher so ein Panorama zeichnen möchte, dann ist auch der personale Erzähler gut. Genau, dann gibt es den auktorialen Erzähler und da mache ich jetzt hier nochmal ein kleines.
Ich kann mich erinnern, dass wir beide keine großen Fans von auktorialen Erzählern waren.
Weil nee.
Ich bin immer noch kein Fan von auktorialen Erzählern, aber ich glaube, wir haben damals ein bisschen mehr geschimpft.
Ja, so ein bisschen, aber ich habe immerhin neue Worte gefunden, um die Dinge zu beschreiben. Wobei, ne, das stimmt nicht so ganz. Nee, habe ich zumindest dir eine neue Perspektive schon eröffnet oder eine neue Art und Weise über den auktorialen Erzähler nachzudenken, weil der auktoriale Erzähler kann sein, ein maximal unbeteiligter Ich-Erzähler im Grunde, ne, der halt selber in der Geschichte nicht vorkommt und sich selber nicht erwähnt, der aber doch aus seiner Perspektive die Dinge beschreibt und halt sozusagen so von der allwissenden Wolke aus runterkommt, beschreibt, was da vorgeht und ureigene Meinungen dazu hat, weil er gefärbt darstellt. Also der auktoriale Erzähler ist selten wirklich neutral. Ich meine, es ist jetzt so, dass mir ist aufgefallen, dass doch sehr viel mehr moderne Bücher im auktorialen Erzähler geschrieben sind, als ich jetzt gedacht hätte.
Michael Crichton. Wobei, so die typischen unbeteiligten Ich-Erzähler, da fallen mir jetzt immer nur Bücher ein, die tatsächlich irgendwie so, weiß ich nicht, von dem Tod erzählt werden oder so. Also es gibt ja so auch modernere Bücher, die nehmen sich dann halt irgendwie so eine anthropomorphe Vorstellung von, da ist jetzt der Tod und der oder ein Engel oder was weiß ich, und die wandeln jetzt halt rum und beschreiben irgendwie so, was sie sehen. Das sind die einzigen auktorialen Ich-Erzähler, die mir jetzt gerade einfallen.
Nee, der auktoriale Ich-Erzähler ist halt, da kommt in keiner Beschreibung kommt das Wort Ich vor. Wenn das Wort Ich vorkommt, dann ausschließlich in der wörtlichen Rede anderer Charaktere. Also Es ist nicht so, dass der Erzähler wirklich als Person in dieser Geschichte auftaucht. Aber du weißt, du merkst, es existiert jemand außerhalb dieser Welt. Wenn du als personaler Erzähler beschreibst, dann bemühst du dich ja, wenn du gefärbt beschreibst, die Färbung der Charaktere zu nehmen, aus deren Perspektive du schreibst. Ne? Also wenn ich irgendwie jetzt aus Louis geht's scheiße und ich beschreibe diesen Tag aus Louis' Perspektive, dann ist halt jedes Wort, das ich wähle, ist davon gefärbt, dass Louis scheiße drauf ist. So. Beim auktorialen Erzähler bist du aber eben nicht wirklich in diesem Charakter drin und zeigst wirklich das, was dieser Charakter authentisch empfindet, sondern es ist durch die Linse und durch die Färbung eines außerhalb von diesem Charakter existierenden auktorialen Erzählers gefiltert. Also wenn du irgendwie sagst, Louis war mal wieder scheiße drauf und deshalb kam ihm alles total beschissen vor und er fand das scheiße und überhaupt alles scheiße, ist was anderes, als wenn du schreibst, Louis rappelt sich schwerfällig auf, schlurft die Treppe hoch und macht sich missmutig ein Frühstück. Mhm. Siehst du den Unterschied?
Ja, ja.
Ne? Und im ersten Beispiel ist es halt der auktoriale Erzähler, der eine Meinung dazu hat, wie es Louis geht und Louis' Verhalten für die Leserschaft interpretiert und das eben tut. Und das ist dieser maximal unbeteiligte Ich-Erzähler. Weil der Ich-Erzähler halt keinerlei aktiven Part übernimmt. Der tut nichts, der kommt nicht vor, der interagiert mit niemandem, außer eben mit der Leserschaft, um ihr über diese Charaktere zu erzählen. Ich hoffe, ich konnte damit auch der Leserschaft klar machen, was ich damit meine. Unbeteiligter Ich-Erzähler. Es bedeutet nicht, dass ein Ich-Erzähler in dieser Geschichte existiert, sondern du spürst den auktorialen Erzähler als Person sozusagen da. Du merkst, da ist noch jemand außerhalb von diesen Ereignissen, der eigene Gedanken und Vorstellungen hat und dich gerne wissen lassen möchte, was diese denn sind. Dann die zweite Variante wäre der maximal distanzierte personale Erzähler, wo du halt weniger so Wertung hast. Also du hast nicht das Gefühl, dass diese quasi Hand Gottes, die diesen Text geschrieben hat, eine Meinung dazu hat, was die Leute tun. Aber es ist halt extrem distanziert. Also du hast nicht die Gefühle der Leute nicht wirklich gezeigt. Du bist nicht in den Körpern der Leute drin. Du bist quasi, du hast nur diese Außensicht. Aber eben ohne Kommentar oder mit minimalstem Kommentar beziehungsweise Kommentar, wo du sagen könntest, okay, das könnte jetzt auch was sein, dass der Charakter über sich selbst sagen würde. Und das sind so die beiden Varianten, wo ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, dass auktoriale Erzähler vielleicht so die Erzählen 304 ist und nicht Erzählen 101, weißt du?
Aber ich persönlich bin immer noch kein Fan.
Nee.
Gerade bei dem distanzierten personalen Erzähler hatte ich auch gerade wieder so Flashbacks zu Odyssee im Weltraum. Das ist irgendwie so der maximal distanzierte personale Erzähler ist, wo ich mir am Ende der Story nicht mal mehr sicher war, ob ich jemals erfahren habe, wie der komische Charakter, der da irgendwie der Protagonist ist, tatsächlich mit Vornamen heißt, weil nicht mal der Erzähler spricht ihn damit an. Oder, ne, jetzt
genau.
Genau, haben wir irgendwelche Pro-Argumente dafür gefunden? Mir fallen nämlich keine ein, ehrlich
gesagt. Also wir haben ein paar Punkte dazu gefunden, wann der autoriale Erzähler besonders geeignet ist und okay, wann er das Mittel der Wahl sein könnte. Als Vorteile ist halt, wenn du das möchtest, was der autoriale Erzähler tut, dann ist das natürlich ein Pro. Wenn du aber alle anderen Dinge möchtest, ist das ein Kontra, weil, ne, hier Kontrapunkte, der autoriale Erzähler verleitet extrem dazu, Tell statt Show zu machen, weil er halt immer von außen drauf guckt. Er ist dazu verdammt, von außen drauf zu gucken und ja, als er hat keinerlei Körperkontakt zu den Charakteren, sagen wir mal so. Da besteht kein Körperkontakt. Der kann zu Übererklärerei verleiten, was im Grunde ist das auch Tell, ja, weil wenn du Sachen zusammenfasst, erklärst du sie dann auch, verleitet dazu, zu viel zusammenzufassen und zu verhuschen, was so, also wenn du jetzt an unsere Leserschaft gerichtet, wenn du feststellst, dass du irgendwie nicht wirklich in deine Charaktere eingefühlt bist und raten musst, was die als nächstes tun und so, dann kann das auch daran liegen, dass du so ein bisschen autorial unterwegs bist und die Dinge eben verhuschst und es dir halt durch Zusammenfassung und ach ja, er hatte eine gute Beziehung mit seiner Mutter, bla bla bla, gehen wir weiter. Dies ist ein Jugendstil, gehen wir weiter. Das ist so ein bisschen der Erzählstil, in dem man so reinfällt und für mich das absolute Kontra des autorialen Erzählers ist, dass die Würde des Charakters tot erklärt wird. Die Deutungshoheit über das eigene Verhalten wird ihm abgesprochen und die eigene Stimme des Charakters existiert entweder überhaupt nicht, was in diesem maximal unbeteiligten Ich-Erzähler der Fall ist, oder sie wird sehr stark zersetzt, was eben dieser maximal distanzierte personale Erzähler ist, weil halt du nicht wirklich, du bist immer außerhalb des Charakters, immer außerhalb des Charakters, immer irgendwie so zwei Armlängen Abstand mindestens. Und das ist halt, was für mich den autorialen Erzähler auch als Leserin unmöglich macht, weil für mich halt das Erleben der Charaktere und deren Personhood sozusagen. Charaktere bedeuten mir viel. Die Gefühle von Charakteren bedeuten mir viel. Ich kann das überhaupt nicht, wenn ich einen Text lese und da so immer das Gefühl habe, jetzt lass sie doch mal für sich selber sprechen. Lass sie doch mal selber erzählen, lass sie doch mal. Du musst nicht immer zu allem noch einen Kommentar haben. Das ist so, was in mir vorgeht, wenn ich einen autorialen Erzähler lesen muss. Das tut mir einfach weh im Herzchen.
So. Ja, also ich meine, selbst wenn halt die Perspektive so ein bisschen neutraler ist und man halt so diese, ne, diese Kommentare aus dem Nirgendwo halt irgendwie tatsächlich nicht hat. Mhm. Ich meine, ne, wir haben ja in der Folge Bücher, die wir, also ne, so Klassiker, die wir gerne umschreiben würden. Mhm. Haben wir ja lang und breit über Odyssee im Weltraum gesprochen. Mhm. Und das ist für mich halt so das ultimative Beispiel aus den letzten Jahren, was halt für mich autoriale Erzähler oder halt, auch da ist die Grenze zwischen einem extrem distanzierten personalen Erzähler und einem autorialen Erzähler ist ja vielleicht auch ein bisschen fließend, aber ich hatte das Gefühl, dass es halt tatsächlich ein autorialer Erzähler einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, diese ganzen Leute, die da rumlaufen, sind halt mehr oder weniger so Vehikel für den Plot. Und der Plot ist ein Vehikel für ein Gedankenexperiment über außerirdisches Leben, das der Autor gerne machen wollte. Und da denke ich mir, ich habe prinzipiell nicht großartige Probleme mit sehr plotlastigen Geschichten. Ich habe auch prinzipiell eigentlich kein großartiges Problem mit Gedankenexperimenten. Gerade in Sci-Fi finde ich das eigentlich ganz nett. Ich lese vor allen Dingen deswegen gerne härtere Science-Fiction, weil die sich mehr damit beschäftigt, was halt so Weltraum und Platz im Universum und andere Lebensformen und so quasi mit der Menschlichkeit von Leuten machen. Als dass ich halt irgendwie auf diese Space Operas stehe, wo halt eigentlich so Fantasy-Rittergeschichten mit Laserschwertern gemacht werden. Das interessiert mich einfach nicht. Da kann ich einfach Fantasy lesen und dann ist gut. Aber ne, diese Art von Gedankenexperimenten zu oder auch philosophischen, ethischen Gedankenexperimenten, die sich halt mit Weltraum und außerirdischem Leben und bla beschäftigen, finde ich prinzipiell total interessant. Aber ich fand dieses Buch trotzdem unfassbar langweilig. Einfach nur, weil es mir viel lieber gewesen wäre, diese ganzen wunderbaren Gedankenexperimente und Messages über die Humanity of Humanity und bla, wären halt in eine interessante Geschichte mit nachvollziehbaren Figuren verpackt gewesen. Wie das zum Beispiel bei Solaris so ist. Ich feiere immer noch, und wir haben letztens im Forum noch darüber gesprochen, und ich konnte mich nochmal dazu auslassen. Ich feiere bei Solaris jedes Mal diese unfassbar langen Kapitel zu diesem völlig fiktiven Forschungsstand, zu diesem völlig fiktiven Planeten. Einfach nur, weil ich das großartig finde, wie das geschrieben ist. Und wie das halt irgendwie so nachvollzieht, wie Wissenschaft versucht, Probleme zu lösen. Und wie wir tatsächlich an andere Lebewesen herantreten, welche voreingenommenen Meinungen wir irgendwie erstmal überwinden müssen, wenn wir an so fremdartige Organismen, bla. Anyway, kann ich eine halbe Stunde drüber reden, wollen wir jetzt nicht.
Ja, aber, kann ich auch abfeiern.
Ne, wir sprachen halt darüber, dass halt andere Leute das furchtbar dröge und trocken finden und sich halt fragen, was hat das in der Geschichte verloren? Weil wir denken, also ich persönlich finde das total super. Aber ich finde das deswegen wahrscheinlich total super, weil diese Art von Kapiteln in einer Geschichte verpackt sind mit einem Hauptcharakter, den ich nachvollziehen kann. Der halt ein Innenleben hat, der einen persönlichen Konflikt hat, der irgendwie ein Gefühlsleben hat, das sich mir erschließt. Und dann ist es mir auch egal, dass das nicht besonders spannend ist. Also, ne, so von wegen Jump and Run, Action.
Steaks.
Spannend.
Werden keine Steaks gegrillt.
Ja, und auf der anderen Seite hast du halt Odyssey im Weltraum, wo halt zwischendurch fast dieses verfickte Raumschiff explodiert. Aber die Spannungskurve ist halt irgendwie so, ist halt irgendwie so eine Flatline. Weil, weil wir über nicht mal nah genug an den Charakteren dran sind, um tatsächlich zu raffen, okay, die sind jetzt, der ist jetzt in Lebensgefahr. Das ist jetzt total gefährlich. Und das ist total creepy, dass er sich jetzt mit diesem Computer auseinandersetzt. Bla. Das fällt, also viele Leute mögen das anders sehen, ist mir egal. Aber für mich fiel das völlig flach. Ich war nicht interessiert. Ich war nicht emotional involviert, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich guck das aus 50 Millionen Lichtjahren Entfernung. Und was da hinten passiert, ja, ist halt so milde interessant. Warten wir mal ab.
Ja, es wird halt einfach die ganze Zeit über die Charaktere gesprochen und nicht aus den Charakteren herausgesprochen. Das ist der the crucial difference between the personal and the autorial, was, wie hieß noch mal, ist autorialer Erzähler lässt sich nicht wirklich direkt ins Englische übersetzen. Leider. Und egal, aber jedenfalls the crucial distance hier, the crucial difference an diesen Stellen ist halt, dass wenn du über Charaktere sprichst, bist du autorial. Egal, ob du irgendwie eine Meinung dazu hast und das super gefärbt machst, aber wenn du anfängst zu sagen, es war der Tag vor Janas großer Prüfung und sie war super aufgeregt. Schon als sie morgens aufstand, pochte ihr kleines Herzchen wie verrückt gegen ihre Rippen. Das ist immer noch. Es ist immer noch auktorial, weil du über sie sprichst und von außen raus drauf geguckt hast. Und es nicht egal. Wir haben uns entschieden, dass der auktoriale Erzähler ganz gut ist, wenn man irgendwie so ein bisschen altertümlich erzählen möchte, wo ich halt das jetzt mittlerweile so ein bisschen relativieren würde, weil ich halt gesehen habe und mir viele Bücher untergekommen sind, hier die in den letzten 10, 15 Jahren rausgekommen sind, die halt einen auktorialen Erzähler haben. Und ich meine, Michael Crichton ist im Grunde, das ist auktorial, sehr stark auktorial, weil er irgendwie, er schafft es einfach nicht, das Innenleben seiner Charaktere darzustellen. Dann ist es für Parodie oder Comedy ist es ganz nett, eben weil du vollkommen hemmungslos alles kommentieren kannst. Absolut, absolut alles. Du kannst jederzeit, und es ist halt ne Headhopping, wenn du sehr gerne Headhopping machen möchtest, kannst du das im auktorialen Erzähler, kannst du vollkommen hemmungslos erzählen, sagen das irgendwie, ja, und sie will gemein sein und deshalb sagt sie das. Und er ist natürlich vollkommen ahnungslos und deshalb versteht das nicht mehr und denkt, das wäre ein Kompliment. Und das nervt sie total, weil, weißt du, du kannst, du bist so weit weg, dass die, ne? Also Headhopping ist da, wenn du da Bock drauf hast, Headhopping schreibe ich hier auch nochmal hin, warum ich das jetzt genau mache, frag mich nicht, aber ich habe das jetzt in meinen Notizenfall noch eingeschrieben. Aber Headhopping und wenn dir Charaktere als Person nicht wirklich viel bedeuten, dann, ich meine, es gibt mit Sicherheit Autoren, die Autorinnen, die auktorial schreiben und sich super an ihre Charaktere gebunden fühlen. Es überrascht mich, dass das wohl wahrscheinlich mit Sicherheit so ist, aber wenn du vor allem eine Message transportieren möchtest, ist der auktoriale Erzähler geeignet, weil es da halt besonders einfach ist, die zu verpacken. Weil du halt genau sagen kannst, was denn jetzt die moralischen Fehlschlüsse und Irrtümer deiner Charaktere sind, während du da irgendwie auf deiner kleinen Erzählerwolke rumsitzt. Und das Ganze mit dem Fernglas beobachtest. Ja. Das waren so die Dinge zum auktorialen Erzähler. Ja.
Okay, dann habe ich hier in unserer Folgenstruktur, die wir heute noch machen wollten, habe ich noch Perspektiven und Storystruktur. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon abgehandelt haben. Da sind noch die beiden Einzelerzählperspektive versus Multi-Erzählperspektive und dann Headhopping und was wir dazu in den letzten Jahren gelernt haben. Aber ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich mehr oder weniger schon mit in den anderen Punkten eingebaut, oder? Hast du da noch irgendwie was du noch nicht erzählt hast, was du dazu noch gerne einbauen würdest?
Jetzt so spontan nach anderthalb Stunden Folge bring mich nicht dazu, noch mal zu versuchen nachzudenken. Das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt.
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach auch deswegen, also die Perspektiven und vor allen Dingen die Multi-POV und Headhopping und sowas. Die Folge ist noch nicht so lange her. Von daher würde ich jetzt auch bezweifeln, dass ich da bisher jetzt irgendwie neue bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen habe. Vielleicht müssen wir die Folge einfach in 5 Jahren tatsächlich nochmal neu auflegen. Dann habe ich vielleicht habe ich ja bis dahin dann auch ein Projekt gefunden, für die sich ein monopersonaler Erzähler gefunden hat. Weil es ist ja auch immer so die Sache, ne, die Perspektive ergibt sich ja auch immer so ein bisschen aus der Geschichte, die man erzählen will. Und aus der Struktur, die man irgendwie so aufbauen will. Von daher kann es ja durchaus sein, dass ich irgendwann über ein Projekt stolpere, wo ich mir denke, hey, zu diesem Ding passt einfach nur ein einzelner personaler Perspektivcharakter und das muss ich jetzt halt so machen. Das kann durchaus sein.
Genau, wir werden es erleben. Und wenn
das
uns
ist
jetzt
richtig.
Noch irgendwie in der Zeit, bis wir die nächste Folge aufnehmen, das ist ja dann eine Werkstatt-Episode, da sind wir dann thematisch überhaupt nicht gebunden. Das,
das
können
stimmt.
Können wir dann da noch reinschmeißen.
Das ist
Genau.
wahr. Jetzt hast du mir quasi schon meinen Abschluss vorweggenommen, aber ich meine,
Nein.
ne, was machen wir in der nächsten Folge? Die nächste Folge ist eine Werkstattfolge. Es ist fast immer so,
Ja.
dass auf eine Themafolge eine Werkstattfolge folgt, außer, ich glaube, im Oktober das nächste Mal. Da haben wir tatsächlich nochmal eine Bonusfolge.
Aha.
Da ist
Ja.
das dann eventuell nicht so. Möchtest du denn trotzdem auch noch ein Schlusswort formulieren? Ich möchte dir das jetzt gar nicht wegnehmen.
Ein Schlusswort. Also ich muss sagen, ich war durchaus überrascht, als ich mir die Folge angehört habe, wie durchdacht und wie reflektiert wir da beide schon irgendwie darüber geredet haben und auch über unsere eigene Praxis geredet haben. Und ich meine, ich bin, auch wenn ich die Folgen, wenn ich Folgen schneide und zusammengehe und dann hier und da und dort noch mal ein bisschen reinhören muss, und so bin ich auch immer wieder total geflasht, was ich irgendwie vorgestern für interessante, clevere Dinge gesagt habe. Also anscheinend ist irgendwie,
ja, ist doch okay.
Habe ich es immer noch nicht gelernt, dass ich das tatsächlich kann. Ich denke immer, ich laber nur Scheiße und im Kreis rum. Aber ja, ich war durchaus positiv überrascht, wie viel da schon war. Was auf der anderen Seite war es dann auch wieder so ein bisschen schade, weil wir halt entsprechend jetzt nur so ein paar kleine, neue Einsichten und Erkenntnisse zu verkünden hatten. Aber das ist ja vielleicht auch irgendwie eine ganz hoffnungsvolle
Naja, es ist zumindest aber auch nochmal so ein Auffrischungskurs gewesen für Leute, die sich jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr an die Folge von vor 5 Jahren erinnern oder die noch gar nicht gehört haben und vielleicht auch nicht vorhaben, das zu tun.
Genau, oder
ist
die
ja
einfach
trotzdem,
nur mal,
ne, jetzt so, dass das gesammelte Wissen ist ja jetzt nochmal da, plus halt irgendwie
genau.
hier und da und dort noch so ein paar neue, noch so ein bisschen neue Garnitur.
Genau, und ich würde sagen, in der Hinsicht ist das hier tatsächlich so die fortgeschrittene Folge, weil wir halt nur noch mal so ganz kurz zusammengefasst haben und dann so ein bisschen fortgeschrittenere Einsichten und so. Also
wir haben ja auch mit dem auktorialen Erzähler aufgehört. Ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, der auktoriale Erzähler ist halt nur was für Leute, die sich sehr, sehr, sehr damit beschäftigt haben, dass sie das wirklich wollen und wie sie das machen wollen. Also ich persönlich fühle mich nicht fortgeschritten genug, um einen guten auktorialen Erzähler zu schreiben und möchte
vielleicht,
das auch eigentlich nicht ausprobieren in den nächsten Jahren.
Vielleicht hast du auch vielleicht sind auch einfach die Arten Geschichten, die dich interessieren und die du gerne erzählen möchtest, nicht so
ja,
für den auktorialen Erzähler geeignet. Weil einfach
nee,
dein Interesse
das
woanders
ist tatsächlich
liegt,
wahr.
Ne?
Also, aber nur wie gesagt, ich glaube, von den Perspektiven, die wir besprochen haben, ist das, glaube ich, so die am meisten Handwerk erfordert, wenn es gut werden soll. Oder?
Ja, oder halt einfach wirklich die richtige Story, weil wenn du irgendwie was Komödiantisches schreiben möchtest oder was super Moralisierendes schreiben willst, dann ist das halt wesentlich einfacher, das mit dem auktorialen Erzähler, weil da niemand auch nicht von dir erwartet wird, irgendwie subtil zu sein.
Das ist auch wieder wahr. Nun gut, bevor wir uns jetzt wieder im Kreis drehen und wieder von vorne anfangen, würde ich sagen, erinnere ich noch mal kurz daran, wir machen in der nächsten Folge wieder unsere Workshop-Folge im August.
Genau.
Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen über Sensitivity-Reading sprechen.
Genau.
An.
Ja, da habe ich ja jetzt mein Reading zurückgekriegt. Und das
da
auch schon,
bin ich schon
abschließend
sehr gespannt,
behandelt.
Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Und
genau.
Ja, ich erzähle dann noch ein bisschen, wie der Rest vom Camp Nano so war und so. Und dann gucken wir mal.
Genau.
Es wird auf jeden Fall, denke ich mal, wieder eine sehr nette Unterhaltung. Gehe ich mal von aus.
Ja, es wird auf jeden Fall auch spannend zu sehen, ob ich das mit dem Seldem da richtig hinkriege. Ich hab schon ein bisschen...
Übung macht den Meister.
Ja, ich habe schon ein bisschen geübt und ich habe auch festgestellt, dass es mir ein bisschen leichter fällt, wenn ich das CH falsch ausspreche und einfach Seisem sage. Aber
ja, wie gesagt, inzwischen gibt es das ja auch eingedeutscht tatsächlich mit dem S. Von daher
Genau.
Na, ist das ja nicht nur so, dass man einen furchtbaren deutschen Akzent haben muss.
Ja, ich glaube, es fällt mir auch so ein bisschen schwer, weil ich bin ja selber nicht binär, verwende aber weiter ihr Pronomen im Deutschen. Und von daher ist für mich sie, ihr per se schon mal irgendwie eher genderneutral. Und dann kickt einfach mein Gehirn nicht so stark rein, wie wenn jetzt irgendwie, sagen wir, ich über Abigail Thorne reden würde. Weil ich, ja. Abigail Thorne oder Natalie Wynn, die würde ich... Da müsste ich schon durchaus betrunken sein, um die aus Versehen falsch zu gendern. Weil das halt
Also ich glaube, das könnte mir auch nicht passieren. Aber das, ja, genau. Wie gesagt, wir werden immer besser dadurch, dass wir üben. Und wir dann auch in der nächsten Folge.
Genau.
Insofern
ja.
Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao, ciao.